Wohlstand für alle.
Speakeasy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, herzlich willkommen zur 14. Ausgabe der Speakeasy Bar. Es ist einiges passiert in den letzten Tagen und Wochen. Worüber sollten wir reden? Ganz sicher mal kurz über den Trump-Sieg und auch über das Ampel-Aus, denn gewissermaßen gehört ja auch beides zusammen. Der Kanzler hat ja, als er verkündete, dass er Christian Lindner entlassen hat, gleich betont, dass wir gerade eine Krise erleben, und damit war ja Trump gemeint, auch wenn er ihm dann gratuliert hat, war damit Trump gemeint. Und nun gibt es also eine weitere Krise, könnte man sagen, nämlich die Ampelkoalition ist zerbrochen, es gibt Neuwahlen. Freust du dich auf dieses Fest der Demokratie, das nun jetzt schon im Februar stattfinden soll?
Ich formuliere es mal folgendermaßen. Dass wir jetzt nicht ein Dreivierteljahr Wahlkampf haben werden, sondern nur ein Vierteljahr, das ist etwas, das mich sehr glücklich macht. Was mir hingegen Angst macht, ist das, was danach kommt, aber das wäre ja wahrscheinlich so oder so gekommen, nämlich eine von Friedrich Merz geführte Koalition. Wer genau mit ihm koalieren wird, das ist noch nicht sicher, aber es wird ja wahrscheinlich auf Merz als Kanzler hinauslaufen. Und das macht mir erstmal Sorgen, wie ja auch sonst alle Entwicklungen gerade sehr besorgniserregend sind. Also du hast die Trump-Wahl genannt und du hast das Ampel-Aus genannt. Und ich glaube, wenn man jetzt mal absieht von diesen ganzen Streitigkeiten rund um irgendwelche Persönlichkeiten, ne, es wurde ja viel diskutiert über die Befindlichkeiten von Christian Lindner und solche Sachen. Wenn man davon mal abstrahiert, gibt es eine Gemeinsamkeit dieser beiden Ereignisse. Und zwar, und das ist für uns natürlich ein großes Thema, dass das wahrscheinlich die deutsche Militarisierung weiter befördern wird. Man hat es gesehen bei diesen Reden, wo Baerbock Trump gratuliert hat, und in der Entlassungsrede von Scholz. Da hat er ja auch über Trump gesprochen und dann sofort gesagt, weil Trump gewählt wird, müssen wir wieder mehr in die Sicherheit investieren. Das waren ja dieselben Worte eigentlich, wie Baerbock sie genutzt hat. Habeck hat schon gesagt, es braucht ein neues Sondervermögen Bundeswehr trotz des Ampel-Aus. Und man hat also wirklich den Eindruck, dass die deutsche Militarisierung sowohl durch das Ampel-Aus, weil jetzt die CDU kommt, die Wehrpflicht wieder einführen will, und durch die Trump-Wahl, dass das dadurch nochmal stärker befördert wird.
Das finde ich so erstaunlich, dass die CDU daherkommt mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht, was ja auch sehr viele Wähler betrifft, beziehungsweise die Kinder von Wählern betreffen wird. Und das offenbar Anklang findet. Jedenfalls ist bemerkenswert, dass es keine Widerworte gibt. Ich gehe fest davon aus, dass wenn Friedrich Merz Kanzler wird und die Wirtschaft sich nicht dagegen stellt und nicht plötzlich sagt, wir brauchen die jungen Leute hier, die sollen ihre Ausbildung machen, die können nicht noch mal ein Jahr zur Bundeswehr oder länger, dass wenn die sich nicht dagegen stellen, tatsächlich die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, dann vielleicht auch noch mit der feministischen Wolte, dass Frauen auch dienen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen gerade, dass es eine Partei gibt, die dem vehement widerspricht. In Ansätzen fände man so etwas vielleicht bei der FDP, die hat aber ihre eigenen Probleme zu lösen und wird sich da eher fügen, wenn sie dafür anderes durchsetzen kann. Bei der SPD gibt es vielleicht noch Altvordere, die sich dem entgegenstellen. Ich erwarte mir zum Beispiel jetzt von den Jusos keinerlei Proteste. Die haben schon jetzt nicht aufgemuckt über Jahre hinweg. Die werden das auch nicht tun. Und ich glaube, dass den Grünen eine Wehrpflicht gar nicht unrecht ist und dass sie das auch mittragen werden. Und das finde ich eigentlich skandalös, dass das in diese Richtung geht. Und deswegen bin ich auch sehr traurig darüber, dass diese Wahl jetzt schon stattfindet, denn du hast das zwar eben so betont, das läuft eh darauf hinaus, dass Merz Kanzler wird. Das wäre ja nicht in Stein gemeißelt, hätte man erst im September gewählt. Da fließt noch viel Wasser den Rhein runter, da kann immer sich noch irgendetwas bewegen. Und ich sage jetzt mal etwas, ich erzähle eine kleine Anekdote. Ich war in Bonn im Konzert, traf dort auf einen Juso. Wir unterhielten uns kurz über das Ampel-Aus und dann sagte ich, mir wäre recht gewesen, der Kanzler wäre vor die Öffentlichkeit getreten, hätte gesagt, ich habe Christian Lindner entlassen, aber ich regiere weiter und ich habe da noch was gefunden mit meinem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Wir können sogar noch 10 Jahre weitermachen. Wir bleiben mal geruhsam. Daraufhin hat natürlich der Juso zu Recht gesagt, oh, das ist aber gar nicht demokratisch. Stimmt, aber wenn ich mir jetzt ansehe, was gerade passiert, würde ich jetzt schon mal die Prognose wagen, dies wird der blödeste Wahlkampf, den wir jemals erlebt haben. Und wir haben schon viele blöde Wahlkämpfe erlebt. Und die Alternativen, die uns angeboten werden, sind derart grässlich, dass mir eigentlich dieser etwas gelöste, grusame Kanzler gut gefallen hat. Und ich mich wundere, dass die Medien das überhaupt nicht zu schätzen wissen, sondern sofort auf solche Affentheaterspielchen sich eingelassen haben, wie wann ist der Wahltermin, wer war wie gelaunt, wer hatte Emotionen und wer nicht. Alles Blödsinn, die Institutionen funktionieren. Kanzler Scholz ist international anerkannt. Einfach jetzt mal zumindest bis September hätten sie durchregieren sollen, hätten dann geschaut, ob die CDU sich auf ein Friedensangebot einlässt oder nicht, ob man vielleicht dann auch gemeinsam an der Schuldenbremse basteln kann. Aber so mit einer Zweidrittelmehrheit dann zu rechnen, nachdem diese Bundestagswahl stattgefunden hat, ich bin da sehr skeptisch.
Gut, ich glaube, ich sag's mal so. Die CDU hat ja keinen Anreiz dazu, das mitzumachen. Also die CDU weiß ja einfach gut, wir stehen in Umfragen bestens da. Wenn jetzt neu gewählt werden muss, können wir es ja auf Scholz schieben. Es würde ja kein Reporter sagen, dass jetzt keine Mehrheit zustande kommt, liegt am Egoismus der CDU. Das würde ja keiner in der Form sagen. Von daher würde ich dann einfach
entgegnen. Aber das ist doch ein totaler Fetisch jetzt gerade, das würdest du mir doch zustimmen, dass man sich da streitet, um wann, ob ein Monat früher oder später gewählt wird, dass da, was weiß ich, welche Vergleiche herangezogen werden.
Das ist ein unglaublicher Fanatismus.
Dass das Autokratismus sei von Scholz oder sonst was, das ist ja völliger Unsinn. Es wird regiert, es ist eine Handlungsfähigkeit da, also ich weiß überhaupt nicht, warum man eine solche Krise heraufbeschwört, die de facto gar nicht sein müsste. Aber, da hast du vollkommen recht, man macht natürlich eine solche Rechnung immer so, dass man von vernünftigen Akteuren in der Politik dann kurz ausgeht. Und dann schlägt man die Zeitungen auf, guckt Fernsehen und wird sofort eines Besseren belehrt. Natürlich hat die CDU und haben alle anderen überhaupt kein Interesse, irgendetwas Sinnvolles jetzt zu tun.
Aber das ist ja vernünftig. Also es ist ja einfach für die CDU total...
Aus ihrer Ratio.
Genau, natürlich.
Ja, aber man könnte ja für einen Moment, ich weiß, das ist sehr idealistisch, für einen Moment sich zurücknehmen und überlegen, wie es denn sein kann, dass Deutschland so tief in der Rezession steckt und was man vielleicht jetzt mal gerade in einem anderen Modus wie Wendy als Problem identifiziert und lösen könnte. Und das findet ja nicht statt, sondern man geht einfach nur nach dem Kalkül, was funktioniert jetzt gerade.
Aber
und
ich glaube,
deswegen brauchen wir auch nicht mehr in irgendeiner Weise jetzt zu sagen, oh, wie schlimm der Trump, was der da für Politik macht und wie die da aufgetreten sind. Wir machen in Deutschland exakt dasselbe. Nur sind wir nicht so lustig wie Donald Trump.
So. Das finde ich eine schöne Pointe, aber trotzdem ist es ja so, zum Beispiel die CDU hat ja dann einfach die große Uneinigkeit mit jetzt zum Beispiel mit Scholz darüber, was man machen soll mit der Schuldenbremse. Also klar, die sind vielleicht bereit, die Schuldenbremse zu schleifen für die Aufrüstung. Das auf jeden Fall. Für eine aktive Industriepolitik oder sonst irgendwas sind die ja gar nicht zu haben. Und deshalb glaube ich, es wird einfach so laufen. Man wird sich jetzt einigen darauf, dass alles, was mit Aufrüstung zu tun hat, fraktionsübergreifend beschlossen wird. Da werden alle genauso konstruktiv zusammenarbeiten, wie du es dir in den anderen Feldern auch wünschst. Ja, also bei Aufrüstung etc. wird man zusammenarbeiten und bei allem anderen, wo man verschiedene Vorstellungen hat, wird man das nicht tun. Denn die CDU sieht ja eben nicht das Problem darin, dass zu wenig investiert wird oder so, sondern die sagen ja einfach, jetzt muss man nochmal an den Sozialstaat ran beispielsweise. Und deshalb wollen
wir bei irrsinnigen Resolutionen, die Meinungsfreiheit einschränken, da wird man sich natürlich, wie wir jetzt gesehen haben, auch ganz schnell einig. Ist also schon erstaunlich, wo man Einigkeit ruckzuck sogar im Hinterzimmer erzielen kann.
Stimmt, die hatte man ja dann sogar noch quasi kurz vor dem Ampel aus, noch die Einigkeit. Ja. Aber ja, das ist doch alles, sind doch wunderbare Aussichten. Ich glaube jedenfalls zum Thema nochmal Aufrüstung und vor allem Wehrpflicht. Da ist es ja so, man hatte so ein ganz komisches Konstrukt jetzt ja geschaffen. Also am Mittwoch, kurz vor dem Ampelaus, hatte ja der Verteidigungsminister, also man müsste eigentlich Kriegsminister sagen, aber man spricht ja heutzutage von Verteidigungsministern, der hat ja vorgeschlagen, dass man einen neuen Wehrdienst hat. Das heißt keine Wehrpflicht, es gibt keine verpflichtende Musterung und dann nicht im Anschluss eine verpflichtende, einen verpflichtenden Grundwehrdienst, sondern dass man den jungen Männern, wenn die 18 werden, einen Fragebogen schickt und den müssen sie beantworten, ob sie wehrtauglich sind und ob sie darauf auch Lust haben. Und auf diese Art und Weise sollen dann freiwillig unzählige Soldaten zur Bundeswehr strömen. Und das ist natürlich ein Gedanke, der überhaupt keinen Sinn ergibt, denn es ist ja heute schon so, jeder, der möchte, kann zur Bundeswehr gehen, außer man ist jetzt vielleicht schon vom Verfassungsschutz überwacht oder vielleicht gerade dann, ich weiß es nicht so recht, ist man da gerne gesehen. So oder so gilt ja erstmal, jeder, der will, kann. Und deshalb ergibt es gar keinen Sinn, warum dieses Konstrukt für eine Unmenge neuer Soldaten sorgen sollte. Ich glaube ja tatsächlich, weil Pistorius ja auch sagte, die Abschaffung der Wehrpflicht sei ein Fehler gewesen. Ich glaube ja, er wollte dieses Konstrukt einführen, um dann nach 2 Jahren zu sagen, guckt mal, es ist nichts passiert, es hat überhaupt nichts gebracht. Wir müssen doch die Wehrpflicht wieder einführen. Wir haben es ja mit Freiwilligkeit versucht, aber es ging nicht. Das ist ja meine Verschwörungstheorie, warum man dieses Irrsinnskonstrukt überhaupt so gestartet hat oder starten wollte. Und auch hier gilt jetzt natürlich wieder, warum sollte die CDU das machen? Die wollen ja eh die Wehrpflicht und die wollen die lieber heute als morgen. Und von daher werden die natürlich sagen, nein, nein, lass den Karren gegen die Wand fahren, möglichst frühe Neuwahlen und dann werden wieder die 18-jährigen Männer zu diesem Unsinn gezwungen.
Ja, und es wird keinen Widerstand geben. Also kannst du davon ausgehen, auch ob das Fridays for Future oder was auch immer ist. Die werden das alles aus einer großen Staatsverantwortung heraus mitmachen. Und das ist ja gerade auch das Lachhafte dabei, dass wir einen reinen Medienzirkus erleben. Also jede Florian-Silbereisen-Show ist seriöser als das, was in Berlin passiert. Und trotzdem wird man mit tiefen Brustton der Überzeugung sagen, dass das jetzt die Verantwortung ist und Sicherheit und Demokratie. Also es ist in seiner Albernheit nicht zu überbieten, aber man wird bereit sein. Und das ist schon, glaube ich, auch nochmal so eine Spätfolge von Corona, dass man einfach den jungen Menschen viel zugemutet hat, sie haben nicht aufgemuckt, dann kann man jetzt ihnen noch was draufhauen, weil sie auch keine Chance hatten, sich zu organisieren während der Zeit. Es ist also sowieso so ein großes Duckmäusertum ja überall vertreten. Also es sind ja interessanterweise immer nur noch Alte, die noch aufmucken. Also man muss irgendwie über 90 sein und Jürgen Habermas heißen, um vielleicht noch ein bisschen Konsensstörung zu betreiben. Aber sonst ist das ja wirklich ein angepasstes Feld. Und ja, wie gesagt, also von den Jungen im Bundestag jedenfalls ist nicht zu erwarten. Schade, dass Hass im Netz verboten ist. Wir sollten noch ganz kurz über Trump sprechen. Trump wird ja jetzt als der Faschist dargestellt. Das halte ich für keine sinnvolle Beschreibung. Also wir können gerne über einen Faschismusbegriff diskutieren, aber ich glaube, dass man damit nicht sehr viel weiterkommt mit dieser Beschreibung. Ich finde es sehr interessant, dass Adam Tooze ja fast relativistisch auftritt, indem er sagt, ja, die Republikaner behaupten, sie retten die Demokratie vor den Demokraten. Die Demokraten behaupten, sie retten die Demokratie vor den Republikanern. Dass also beide einen sehr instrumentellen Umgang mit der Demokratie haben. Und dann ist noch interessant, dass Adam Tooze sagt, Biden war ein patriotischer, nationalistischer Präsident, der sich in Säbelrasseln und Protektionismus geübt hat, vor allem gegen China. Er hat damit Trump Politik übernommen, hat sie ausgebaut, hat zugleich auch immer weiter die Institutionen dahin gebracht, dass diese Zölle und dass all das möglich ist, dass man so aggressiv gegen China vorgehen kann. Und Trump muss das jetzt nur wiederholen und muss daran ansetzen und hat jetzt eigentlich noch bessere Voraussetzungen als er bei seiner ersten Wahl hatte, weil Biden das möglich gemacht hat. Und Adam Tooze sagte, in gewisser Weise sei ihm jetzt Trump lieber, weil er da wenigstens weiß, wo er dran ist. Und dann gibt es da nicht so schöne Phrasen, die man erstmal dechiffrieren muss. Und in gewisser Weise teile ich diese Auffassung auch. Ich finde, man weiß dann einfach, was los ist und muss nicht so viel Textexegese betreiben.
Ja, ich glaube, das ist schon alles in allem eine ganz gute Beschreibung. Ich meine, wir haben das ja auch im Podcast schon sehr klargestellt. Ich meine, wir hatten kürzlich die Folge zum sogenannten Klimapräsidenten Biden, also wo es genau um diese Frage ging, ja, was ist jetzt eigentlich die Bilanz? Und das war eine, freundlich gesagt, sehr durchwachsene Bilanz. Und ansonsten handels- und sicherheitspolitisch glaube ich auch, dass man durchaus davon sprechen kann, dass wir hier einen Präsidenten hatten, der nicht gerade auf Deeskalation gesetzt hat, ja, weder gegenüber Russland, China noch dem Nahen Osten. Und das, was Adam Tooze ja auch geschrieben hat in einem anderen Artikel, ist ja, dass das nicht einfach nur ein Verschlafen des Ganzen ist, weil viele haben ja gesagt, ja, der Biden, der ist ja schon halb senil und deshalb kriegt er das einfach alles nicht mehr so ganz auf die Kette. Und da hat Tooze gesagt, nee, wahrscheinlich nicht. Sondern es ist eigentlich so, dass das, was am Nahen Osten passiert, aber auch das, was in der Ukraine passiert, dass das Kämpfe sind, die die USA gewissermaßen ja schon länger vermittelt über dann jetzt Ukraine oder Israel ausfechten wollten und dass das jetzt die Gelegenheit ist, das gewissermaßen endgültig zu tun. Und dass das überhaupt nichts zu tun hat mit Schläfrigkeit, Naivität oder sonst was, sondern knallharte Machtpolitik ist. Und ehrlich gesagt, in der Perfidie, wie die USA da vorgehen, nehmen die sich dann ja auch wirklich nichts mit einem Trump, wie der das machen würde. Und wir dürfen jetzt gespannt sein, was passiert unter Trump. Also ich kann mir halt nicht jedenfalls vorstellen, dass es schlimmer wird.
Die große Normalisierung wird stattfinden auch von Trump. Also wir haben das ja jetzt schon gesehen, auch daran, dass nicht nur Ursula von der Leyen und andere freundlich gratuliert haben und die transatlantische Partnerschaft betont haben. Das sah anders aus, als er zum ersten Mal gewählt wurde. Mhm. Da ist man da noch stärker auf Konfrontation gegangen. Jetzt sieht man mit der Postfaschistin Meloni klappt's. Also warum nicht auch mit einem autokratisch freidrehenden, aber doch ideologisch flexiblen Trump. Und wir sehen es ja auch an den Reaktionen des Silicon Valley. Google-Chef, Apple-Chef, der Amazon-Chef, alle haben sich nicht nur dezent, sondern doch wortreich und freundlich gratulierend gezeigt. Und man wird auch da sehen, dass man da nicht eine große Anti-Trump-Agenda hat. Niemand wird das Land verlassen. Auch diese ganzen Hollywood-Leute, die das mal behauptet haben, werden das alle nicht tun. Es wird also eine große Normalisierung von Donald Trump stattfinden. Viel stärker, als wir uns das jetzt gerade ausmalen können. Und die Sorge muss dann natürlich auch noch sein, was passiert da im Inland. Das wird sicherlich eine aggressive Politik gegen die Frauen werden, gerade wenn man auch sieht, was J.D. Vance oder so sich da vorstellt. Aber das wird immer mehr als das Normale verkauft werden und wir werden das auch in politischen Lagern erleben, die Andienung an Trump, das große Andienen an Trump, wo wir es jetzt noch nicht vermuten.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der mehr als zweistündigen Folge der Speak Easy Bar sprechen wir unter anderem über philosophische Fragen. Es geht darum, ob der Mensch einen freien Willen hat, ob die KI den Menschen ersetzen kann und was wir von Markus Gabriel halten. Außerdem sprechen wir über ökonomische und auch persönliche Fragen. Es geht unter anderem darüber, ob wir unseren IQ kennen, ob wir hochintelligent sind und ob Wolfgang eine pubertäre Phase mit Problemen in der Schule und mit den Eltern hatte. Wer das hören möchte, der kann uns bei Patreon oder Steady unterstützen. Vielen Dank dafür.